Müssen wir noch über gestern reden? Nein, bitte nicht. Du siehst ja ein Cartoon und mit diesem Cartoon will ich einfach mal die Frage verbinden, hat Gott nicht vielleicht doch ein Problem mit Monotonie? Ja, weil er war ja mal mit großer Schaffenskraft unterwegs, aber seitdem gilt eigentlich immer nur Tag ein, Tag aus. Tag ein, Tag aus. Das ist eine Frage, die kann man stellen, denn Gott, nachdem ja alles fertig ist, muss ja eigentlich nicht mehr groß kreativ werden, oder? Da könnte man sich überlegen, schaut er jetzt nur so nostalgisch zurück und denkt sich, ja damals, ne, diese Schaffenskraft, das war schön. Auf diese etwas gewagte Frage, ob Gott vielleicht ein Problem mit Monotonie hat, möchte ich mal mit einem Schriftsteller antworten. Der heißt Gilbert Chesterton, ein Engländer. Und er schreibt in seinen Büchern über Freude. Und wenn man diese Bücher liest, dann kann man wirklich oft lachen. Da ist viel Tiefsinn drin, auch theologische Einsicht. Und er stellt immer wieder die Freude heraus als ganz zentralen Ausdruck des Wesens Gottes. Ja, dass Freude unbedingt zu Gott gehört. So, und ich zitiere jetzt mal aus einem seiner Bücher. Erwachsene Menschen sind nicht stark genug, um sich an Monotonie erfreuen zu können. Aber vielleicht ist Gott stark genug, um sich an Monotonie zu freuen. So wie Kinder, die voller Leben sind. Sie sind glühend im Geist und frei. Sie wollen, dass sich die Dinge immer wiederholen. Sie sagen immer, noch einmal. Und der Erwachsene macht es wieder und wieder, bis er fast tot umfällt. Ist es möglich, dass Gott jeden Morgen zur Sonne sagt, und jetzt noch einmal. Und jeden Abend zum Mond, und jetzt noch einmal aufgehen. Vielleicht hat er die ewige Unersättlichkeit der Kinder. Denn wir haben gesündigt und sind alt geworden. Aber unser Vater ist jünger als wir. Das finde ich einen ganz großartigen Gedanken, ob Gott in sich nicht jung geblieben ist und unersättlich wie ein Kind, also nicht ein langweiliges Tag ein, Tag aus, sondern stattdessen eine bleibende Begeisterung für seine Werke und für seine Wunder. Ich möchte aber noch einen Schritt weiter gehen, denn ich glaube nicht nur, dass Gott so kindlich unersättlich ist, sondern ich glaube auch, dass er unaufhörlich schöpferisch ist. Ja? Selbst nachdem schon alles fertig zu sein scheint. Er ist unaufhörlich schöpferisch. Es geht, wenn es um die Schöpfung geht, ihm nicht so, dass er denkt, ich muss immer nostalgisch zurückschauen. Denn diese Schöpfungswerke scheinen schon alles stattgefunden zu haben. Das stimmt aber nicht. Ja? Sie gehen fortwährend weiter. Und ich möchte mit dieser Predigt auch eingehen auf diese Einsicht. Und das ist nämlich auch für die Zukunft unserer Erde eine ganz wichtige Aussage. Für die Zukunft unserer Erde eine ganz wichtige Perspektive. Und der Geist Gottes, weil ja heute Pfingsten ist, hatte eine ganz zentrale Rolle. Ja, dass die Schöpfung andauert und sozusagen auch einem neuen Höhepunkt entgegengeht. Denn der Geist Gottes ist der diese Welt lebendig erhält und sie lebendig macht. Ich möchte mit dieser Predigt Fortsetzung machen in unserer Initiative Schöpfung lieben, Hoffnung leben. Und wir versuchen ja, ungefähr so einmal im Monat, mit Zuversicht auf diese Frage einzugehen, wie wir eigene Möglichkeit haben, um dieser Erde zu dienen und was auch unserer Verantwortung entspricht. Zuversichtliche Antworten zu geben auf die globalen Herausforderungen, von denen wir alle wissen. Und vor allen Dingen Gott darin zu erkennen, als den großen Hoffnungsträger, den diese Welt braucht. Ich nenne diese Predigt, der Geist Gottes wenn Gott seine Schöpfung tanzt, jetzt denkst du dir, was ist das denn jetzt wieder für ein Titel? Du wirst es noch rauskriegen, aber ich möchte zunächst einmal auch eine Dynamik in diesen Titel legen oder dadurch ausdrücken, wenn Gott seine Schöpfung tanzt. Ich stelle eine nächste Frage, und zwar stelle ich die Frage, ob es möglich ist, dass durch Tradition, egal aus welchem kirchlichen Hintergrund du kommst, ob durch Tradition oder einfach nur durch Gewohnheit, wir in unseren Predigten das Wirken und das Wesen des Geistes Gottes nicht doch immer irgendwie begrenzen. Ja? Also wenn ich daran denke, welche Aussagen mir zum Geist Gottes in Predigten oft begegnet sind, dann spielen eigentlich immer nur bestimmte Themen eine Rolle. Was zum Beispiel, wie unterstützt uns der Geist Gottes in unserem Glauben oder in der sogenannten Heilsgewissheit? Ja? Wie wirken sich seine Früchte in unserem Leben aus? Wie wirken sich seine Gaben in unserem Leben aus? Wie ist er für uns Helfer? Wie ist er für uns Tröster? Und wie unterstützt er uns vor allen Dingen im Gemeindeaufbau? Ja? Ich sage nicht, dass diese Fragen nicht alle was wert sind. Das sind wichtige Themen. Und trotzdem bleibt bei diesen Themen der Fokus eigentlich auf unserem Leben, ne? Oder auf unserem Gemeindeleben. Und ist damit schon alles über den Geist Gottes gesagt, was die Schrift sagt? Nein. Was ist mit den anderen Bereichen, die auch überhaupt mit der ganzen Schöpfung zu tun haben? Mit den Ökosystemen? Mit der ganzen Tierwelt? Hat Gott nicht seine Herrschaft auch diesen Bereichen zugesagt und versprochen? Ja, aber wie? Wir sind nicht die Gesegneten als Menschen, so ich bin ausschließlich und ganz exklusiv für euch da. Gott hat diese ganze Erde in sein Herz geschlossen und seine gute Herrschaft einem ganzen Kosmos zugesagt. Und es ist gerade der Gottesgeist, der in dieser Erneuerung des Kosmoses, in dieser Erneuerung der Welt und der Schöpfung die zentrale Rolle hat. Ein erster Obergedanke dazu. Nicht tote Materie, sondern erwählte Materie. Erwählte Materie. Ich lese hierzu zwei kurze Aussagen aus dem Neuen Testament. Die kommen beide von Paulus. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, in ihm leben wir, durch ihn bestehen wir, durch ihn sind wir. Und aus dem Römerbrief, denn aus ihm und durch ihn und auf ihn hin sind alle Dinge gemacht worden. Also hier sehen wir, dass nicht Menschen angesprochen werden, die dann einen besonderen Auftrag, eine besondere Erwählung bekommen, irgendwie für Gott da zu sein, sondern alles. Jedes Ding steht da. Paulus sagt nicht, dass Gott als Schöpfer nach Fertigstellung der Schöpfung die Erde verlassen hat, sondern Paulus sagt hier, bleibend beseelt er sie, bleibend belebt er sie. Er würdigt jedes geschaffene Ding, ein Träger seiner Gegenwart zu sein. Er macht alles, aber wirklich alles, zu einem Gefäß, als Gefäß, das ihn und seine Gegenwart aufnimmt. Und diese Sicht zurückzugewinnen. Und wir haben sie verloren. Diese Sicht zurückzugewinnen, scheint wirklich wichtig zu sein. Denn uns ist es als Menschheit, vielleicht sage ich mal lieber als westliche Gesellschaften gelungen, alles um uns herum bloß zur Materie zu erklären. Ja? Und alles dadurch auch zu reduzieren auf eine Sicht, wie könnte uns das nutzen und wie könnten wir das für unsere Zwecke verwertbar machen? Oder täusche ich mich? Wir brauchen an der Stelle wirklich einen erlösten Blick, um uns selbst wieder als einen Teil der gesamten Schöpfungsfamilie wahrzunehmen. Und das sind wir. Aber wir haben das in weiten Teilen einfach losgelassen, sein gelassen. Wir hatten ein großes Mandat. Gott hat gesagt, dient dieser Schöpfung königlich, entfaltet sie, sorgt für sie, behütet sie. Und was wurde draus? Und hier bekommt der Geist Gottes eine wirklich wichtige Rolle, wenn es um die Erneuerung dieses Blickes geht, denn er ist nicht der, den wir sehen, aber er ist der, durch den wir sehen, in welchen Zusammenhang wir gehören. Und dass diese große Schöpfungsfamilie sich nicht auf Menschen beschränkt, dass wir eine Mitwelt sehen können, die in den Augen Gottes voller Würde ist, die in den Augen Gottes unfassbare Schönheit und unfassbares Können hat, Fähigkeiten, die atemberaubend sind. Sie ist gesegnet mit Liebe. Und das habe ich an mir selbst erlebt. Ich war früher eigentlich ein recht stumpfer Mensch. Ich glaube, an der Stelle kann ich noch ein bisschen besser werden, aber ich war mal recht stumpf, dass ich gedacht habe, ich habe Müll einfach in die Gegend geworfen. Ne, weil ich gedacht habe, was interessiert es mich, wie es ihr aussieht oder so. Also, naja, ich will mich jetzt auch nicht mit Schmutz bewerfen, aber ich habe ihn wirklich in die Welt geworfen. Und aber wen der Geist Gottes berührt und auch ergreift, dem öffnet er auch die Sinne für die Wunder Gottes. Und dann geht man nicht mehr mit der Schöpfung um, so von wegen, gehört alles mir, ist nur Materie, ist alles nur für mich da, wie kann ich es verbrauchen? Sondern der große Zusammenhang öffnet sich. Und davon haben wir uns weit entfernt. Man weiß, dass seit der Renaissance, das ist so eine Geistesgeschichtsepoche, ja, seit der Renaissance, man anfing, Gott vor allen Dingen im Himmel zu sehen. Ja? Er war der absolut Transzendente, der absolut Jenseitige. Gott war im Himmel. Da spielte sich seine Allmacht ab. Aber indem man das so sagte und sah, hat man die Erde ohne Gott gesehen. Sie wurde quasi gottlos und man nahm ihr damit ihr Geheimnis, nämlich dass Gott dieser Welt innewohnt. Und dann fing man an zu sagen, ja, also was kann man denn hier alles verwerten, gebrauchen? Aber große Theologen weisen uns darauf hin, dass wir eine neue Wahrnehmung brauchen, nämlich dass Gott in der Welt ist und die Welt in Gott ist. Und ich sage hier nicht, damit machen wir uns auf dem Weg in den Pantheismus, ja, wo Gott sich sozusagen in der Materie auflöst. Nein, das war vielmehr Gottes freie Entscheidung, alles, aber wirklich alles, zu einem Träger seiner Gegenwart zu machen. Wir sind ja auch nicht Pantheisten, indem wir sagen, Gott hat in uns Raum genommen und wir tragen seine Gegenwart in uns durch seinen Geist. Da bleiben ja beide, Gott und Mensch, immer noch zu unterscheiden und eigenständig. Wenn Paulus schreibt, das haben wir ja gelesen, dass alle geschaffenen Dinge durch Gott Bestand haben und in ihm Leben empfangen, beseelt werden, dann ist das auch so gemeint, dass alle Dinge seine Gegenwart brauchen, um überhaupt bestehen zu können. Alles braucht seine Gegenwart, um überhaupt bestehen zu können. Und hier bin ich einem Inder, einem gläubigen Menschen sehr dankbar, der dafür mal ein schönes Bild gewonnen hat. Und zwar beschreibt er Gott als Tänzer und er sagt, die Schöpfung ist der Tanz. Ja? Wir sehen jetzt hier mal einen tollen Tänzer. Und was dieser Inder sagen möchte ist, beide Tanz und Tänzer gibt es nur zusammen. Und der eine braucht das andere. Und trotzdem sind sie eigenständig. Der Tänzer ist nicht der Tanz und der Tanz ist nicht der Tänzer. Sondern der Tänzer wird, der Tänzer, indem er tanzt, schafft diesen Tanz. Und er drückt in diesem Tanz sein ganzes Inneres, seine ganze Emotion, seine ganze Leidenschaft aus. Doch wenn der Tänzer aufhört zu tanzen, dann gibt es auch keinen Tanz mehr. Und dieser Inder sagt, das ist die Schöpfung. Gott tanzt seine Schöpfung und legt sein ganzes Herz, seine ganze Emotion, seine ganze Kreativität darin rein und will darin schön sein. Und ich glaube, dass der Geist Gottes dieser Tänzer ist. Das sagt uns die Schrift. Durch den Geist tanzt Gott seine Schöpfung und bringt seine Liebe, seine Anmut und seine Größe in dem Kleinen und Großen dieser Welt zum Ausdruck. Also nicht irgendwann fertiggestellt, die Schöpfung wurde nicht irgendwann fertiggestellt und seitdem nur noch Tag ein, Tag aus, sondern er tanzt sie nach wie vor voller Leidenschaft. Und das ist der Grund für ihr Dasein. Der bekannte Soziologe Max Weber hat einmal bedauert in einem seiner Bücher und hat geschrieben, wir hätten die Weltseele entzaubert. Die Weltseele entzaubert, weil wir durch unser Wissen, ja, ihr das Geheimnis abgesprochen haben. Wir können alles erklären, es gibt nichts Geheimnisvolles mehr. Liebe Weltseele, wir haben dich entzaubert. Aber Albert Einstein möchte uns ermutigen, das alles anders wahrzunehmen. Er hat mal geschrieben, es gibt zwei Arten, sein Leben zu leben. Entweder so, als wäre nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles ein Wunder. Ich glaube an Letzteres. Und dieser Albert Einstein, er konnte wie ein Kind denken. Er war frei, er war voller Kreativität. Er hat einmal gesagt, in diesen Fragen der Physik, in denen ich mich bewege, geht es nicht um Wissen, es geht um Kreativität, hat er gesagt. Und er hat Unfassbares rausgekriegt. Unfassbares. Ein nächster Gedanke. Der Geist Gottes, die heilende Salbung für diese Welt. Also durch unsere Medien gehen ja gerade so Begriffe wie Fridays for Future oder letzte Generation und es passiert da viel Aufregung. Aber eigentlich wissen wir ja, was diese jungen Menschen uns sagen wollen. Und warum sie solchen Nachdruck in ihre Botschaften legen. Sie fragen uns alle, können wir diese Schöpfung in der Weise verbrauchen, wie wir es tun, und gibt es dann noch ein Leben auf dieser Welt? Und ich weiß, die werden gerade ordentlich durch den Kakao gezogen. Ich will mich dazu auch nicht irgendwie wertend äußern, aber ich glaube, dass in 10, 20 Jahren wir viel besser wissen werden, was sie uns heute schon sagen wollten. Denn als Gesellschaften dieser Welt, das ist mein Eindruck und ich will mich da gar nicht so rausnehmen, dämmern wir doch noch ganz schön vor uns hin und denken, ja, globale Veränderung, ja, soll es geben, ja, aber ich fahre jetzt erstmal in Urlaub. Ich will auch niemandem zu nahe treten, aber ich hörte mal, das ist gar nicht so lange her, jemanden sagen, ich liebe das Leben, sagte er. Ja. Das ist eine schöne Aussage, finde ich super. Ich liebe das Leben, aber ich wusste, dass er eigentlich meint, ich liebe, was das Leben mir zu bieten hat. Und es hatte ihm eine Menge zu bieten. Er konnte auf großem Fuß leben. Aber wenn wir uns als ein Teil des Ganzen verstehen, dass wir zusammengehören mit dieser Erde, Dann erst können wir zurückfinden in diese ursprüngliche Schöpfungsgemeinschaft, in diese ursprüngliche Schöpfungsfamilie, in die Gott uns gestellt hat. Das ist doch nicht alles nur für uns da. Wie vielen Tierarten haben wir ihr Zuhause und ihre Heimat genommen, indem wir ihre Wälder und ihre Urwälder abgeholzt haben, weil irgendwo schöne Möbel her mussten. Der Schriftsteller und Christ Jörg Zink sagte einmal, ich zitiere ihn, das gemeinsame Leben von Mensch und Erde wird davon abhängen, ob ein Mitgefühl unser Denken und Tun bestimmen wird oder nicht. Dieses Mitgefühl äußert sich in Sorgfalt, Aufmerksamkeit, Rücksicht und Behutsamkeit, auch in der Fähigkeit, eigene Interessen zurückzustellen. Und auch Dietrich Bonhoeffer, auch ein großer Denker des christlichen Glaubens, hat uns die Christenheit zu mehr Erdverbundenheit aufgefordert. Er hat gesagt, ihr Christen und ihr Christinnen, seid nicht so begrenzt und beschränkt auf euer eigenes Heil, konzentriert euch nicht allein darauf. Er schreibt, an das Reich Gottes glauben kann nur, wer die Erde und Gott in einem liebt. Und warum sieht er das so und warum schrieb er das so? Weil er wusste, das Reich Gottes und die Erde gehören zusammen. Ja? Reich Gottes und die Erde gehören zusammen. Und wer Gott und seine Herrschaft liebt, wird darum auch den Ort seiner Herrschaft lieben. Ja, ich habe vorhin gesagt, lebt Gott jetzt, was die Schöpfung angeht, von nach hinten gewandten Perspektiven, ne, so nostalgisch, ach damals, meine Schaffenskraft, wie schön. Nein, er schaut als Schöpfer nach vorn. Ich möchte hier mal einen bekannten Text aus dem Römerbrief vorlesen. Dort schreibt Paulus, denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr mit uns dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden, in Klammern wie wir, und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der zukünftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Also hast du mal irgendeinen Teil der Schöpfung seufzen hören? Bei Tieren kann man sich das vielleicht noch vorstellen, ja? Aber hörst du irgendwas seufzen? Wenn Gott diese Schöpfung beseelt und lebendig macht, dann spielt sich in ihr geheimnisvoll vielleicht mehr ab, als wir ahnen. Und ich möchte dir ein Beispiel dafür geben. Wissenschaftler aus Israel haben untersucht, wie sich Stress auf Pflanzen auswirkt, also Trockenheitsstress oder der Befall von Schädlingen. Sie haben dafür Tabakpflanzen untersucht und auch Tomatenpflanzen. Und sie fanden heraus, dass bei Trockenheit oder, was noch schlimmer ist, bei dem Befall von Schädlingen, Tomatenpflanzen Töne abgeben, hochfrequente Töne in einem Frequenzbereich von 20 bis 100 Kilohertz. Das können wir nicht hören. Aber wenn man 10 Zentimeter von diesen Pflanzen Mikro aufstellt, ist es also zu ermitteln, dass die rufen. Und bei starker Trockenheit, der man diese Pflanzen ausgesetzt hat, da rief eine Tomatenpflanze 12-mal pro Stunde. 12-mal pro Stunde. Und bei Schädlingsbefall rief sie, es ist schlimmer, 15-mal pro Stunde. Wenn sie aber keinen Stress hatte, dann rief sie vielleicht einmal die Stunde. Ja? Da fragt man sich, Moment mal, also die haben doch gar keinen Mund und schon gar nicht haben sie Gefühle. Ja? Ich werde nicht so weit gehen, der Schöpfung Persönlichkeitsrechte zuzusprechen, aber es gibt viele, die machen das. Und sie sagen, wir müssen sie um ihrer selbst willen mit Rechten ausstatten. Sie ist nämlich nicht nur Materie, sie ist vom Geist Gottes beseelt. Gott selbst geht sogar mit der Erde einen Bund ein, als wäre sie ein Gegenüber. In 1. Mose 9, da sagt Gott, meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt. Er soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Sie ist ihm ein Gegenüber. Ja? Ein Gegenüber. Und wir lesen in der Bibel, die Schöpfung kann klatschen, sie kann jubeln, sie kann trauern, sie kann warten, sie kann seufzen. Und Jesus sagt sogar mal, der ganzen Schöpfung soll das Evangelium verkündet werden. Wir denken, ja, das muss die Menschheit sein. Aber lesen wir mal, was in Markus 16 steht. Geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Das haben schon viele große Theologen gemacht, auch Franz von Assisi. Und ja, ich habe mich ja geoutet, dass es gut ist, kindlich naiv zu sein und kreativ zu sein. Aber ich spreche ganz viel mit Tieren, wenn ich sie treffe. Ne? Weil ich denke, hey, du bist nicht irgendwas, was auf meinem Teller landen soll, sondern du bist Teil der großen Schöpfungsfamilie, in der wir gemeinsam unterwegs sind. Schön, dich zu sehen. Ja? Das ist so mein Blick auf Tiere. Und das ist aus der Apostelgeschichte, aus der Pfingstgeschichte. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alles Fleisch ausgießen. Apostelgeschichte 2, Vers 17. Und das Hebräische, das ist ein hebräisches Zitat aus Joel. Das Wort, das hier gebraucht wird, bezeichnet alles Lebendige. Alles Lebendige, nicht die Menschheit, alles Lebendige. Und was mir das immer wieder sagt, Gott ist in seiner Schöpfung unterwegs und er sucht sie auf, um sie zu beseelen und lebendig zu machen. Und die Schöpfung, ne, dieses Wort Schöpfung, also Worte mit Ung benutzen wir, um auch anzuzeigen, da ist etwas abgeschlossen, ein abgeschlossener Vorgang. Aber die Bibel zeichnet ganz andere Bilder. Ich lese noch mal aus dem alttestamentlichen Propheten Jesaja, zwei Stellen, wo Gott sagt, siehe, ich erschaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Man wird nicht mehr an das Frühere denken. Es kommt niemand mehr in den Sinn. Vielleicht das, was draus geworden ist, wie zugrunde gerichtet es wurde. Wir werden diese ganzen Zerstörungen und Ausbeutungen und Plünderungen vergessen. Vielmehr jubelt und jauchzt ohne Ende über das, was ich erschaffe. Und dieses Wort, das hier gebraucht wird für erschaffen, ist ein exklusiv für Gott gebrauchtes Wort, was sein schöpferisches Handeln meint, was nur er kann, ja, zu sprechen und es geschieht. Oder Jesaja 32, es wird ausgegossen werden, der Geist aus der Höhe, dann wird die Wüste zum fruchtbaren Land und das fruchtbare Land wie Wald geachtet werden. Angesichts von Versteppungen und Verödungen denke ich, ja, sprich rein, gieß aus, was du bist und hast und mach diese Natur und diese Welt wieder lebendig. Also, in dieser Frage, wie die Schöpfung wieder in Ordnung kommt, und wir wissen alle, dass wir mit dieser Frage gerade leben, wie diese Schöpfung wieder in Ordnung kommt. Ne? Da ruhen meine Hoffnungen nicht auf meiner oder auf den Einsichten anderer, dass wir endlich mal verstehen, so geht es mit dem Ressourcenverbrauch nicht weiter. Meine Hoffnung ruht auch nicht auf technischem Fortschritt, ne, wie es manche Parteien sagen. Wer weiß, was in 15 Jahren ist, wir warten mal den technischen Fortschritt ab und dann schießen wir alles CO2 auf den Mond. Ne? Da ruhen meine Hoffnungen nicht drauf, aber meine Hoffnungen ruhen auf dem, von dem es heißt, dass der Geist des Herrn auf ihm ruht. Dass der Geist des Herrn auf ihm ruht. Und Jesus wird wiederkommen, aber nicht. Er wird zurückkommen auf diese Welt. Er wird seine geliebte Erde wieder aufsuchen, aber nicht, um die ganzen Gläubigen und Heiligen einzusammeln und dann wieder in den Himmel zu entschwinden, sondern um seine Herrschaft hier wieder aufzurichten, um wieder herzustellen, was Schaden erlitten hat. Und wir müssen fragen, naja, Herr Jesus, also bleibt dir dann quasi nichts anderes übrig, als hier die Scherben wieder aufzufegen? Oder was meinst du dann hier anzutreffen? Aber wir unterschätzen es, was Gott mit seinem Geist vorhat und kann. Es geht nicht nur um eine Schöpfung am Anfang. es geht auch um eine Schöpfung im Ende. Und mit Ende meine ich nicht, dann machen wir den Laden hier zu, sondern Ende meint, wo diese maßlose und aus den Fugen geratene Menschheit nicht einfach mal so weitermacht, sondern Jesus sagt, jetzt bin ich dran. Wo er die Ökosysteme, die Tierarten wiederherstellt, wo er das Ausgestorbene wieder ans Dasein ruft. Ich sehne mich nach diesem Tag. Ich möchte mit den Worten der Heiligen Schrift am Ende der Bibel sagen, komm, Herr Jesus. Der Geist Gottes ist der schöpferisch Handelnde. Und alles, was wir bisher erlebt haben und erleben, diese geliebte und wunderbare Schöpfung, es ist der erste Akt in einer großen Symphonie, aber es kommt mindestens noch ein zweiter Akt. Jesus wird dieser Schöpfung, auch uns, aber nicht allein uns, Jesus wird dieser Schöpfung ihr Seufzen abnehmen. Und er wird ihr ein großes Aufatmen zurückgeben. Und Jesus hat das mit Pfingsten erst angefangen. Wir laufen in seinen Fußspuren, machen nicht mit an dieser ganzen Ausbeutung, an dieser ganzen Plünderung. Jesus hat mit Pfingsten erst angefangen. Aber Gott sei Dank, er ist noch nicht fertig. Gott segne uns. Amen.